Hallo, hier sind die Camperman. Am Mikrofon ist Henning, heute in Vollbesetzung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Hallo, hier ist Nadine. Ich bin aus Schottland zurück und habe euch ganz viele schöne Reiseerinnerungen und einen Platz mitgebracht.
Und Reinhard ist auch mal wieder dabei. Ich freue mich sehr und ich freue mich auch drauf, euch heute ein bisschen was über das Thema Rostschutz näher beizubringen.
Und hier spricht Gerd und ich finde, es hört sich super an. Findet ihr auch? Na, dann bleibt dran.
Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Und mit Nadine und mit Reinhard. Wir sind zu viert. Schön, euch zu sehen, ihr Campernasen. Hallo, hallo.
Rotznasen. Ja, alle ein bisschen, also ich zumindest erkältet. Hallo, ja, guten Tag.
Wie geht's euch? Ihr wart, Nadine, Reinhard, so lange nicht da. Ist es euch gut ergangen, also in der letzten Zeit?
Wart ihr zusammen unterwegs?
Noch nicht, aber es wäre mal eine gute Idee eigentlich. Wenn ich das so sehe, was Nadine da so an Urlaubs- und Erlebnisfotos irgendwie immer in unsere Gruppe haut, dann kann man wirklich nur von Neid erblassen. Und ich war immer kurz davor zu zucken, zu sagen, wo muss ich hin und hol mich bitte ab.
Ja, wir waren im wunderschönen Schottland. Ich habe es ja gerade schon gesagt, sind wohlbehalten zurückgekommen und es war wirklich traumhaft. Ein sehr, sehr tolles Land.
Ganz toll, apropos toll. Ich muss mal ganz kurz nochmal so eine Geschichte von der letzten Folge wiederholen. Ich hatte ja erzählt, das habt ihr ja auch mitbekommen, dass mir mein T5 geklaut worden ist. Und das haben wir gepostet, das haben wir bei Instagram reingestellt, das haben wir hier besprochen in der Folge und so. Und ich habe immer noch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Kennt ihr diese Telefonlawine von den drei Fragezeichen? So ungefähr kommt mir das gerade vor, was da passiert ist, dass irgendwie so viele Leute den Beitrag geteilt haben. Ich habe private Nachrichten bekommen, ich habe Anrufe bekommen. Kann ich dir irgendwie helfen? Brauchst du irgendwas? Also bis hin zu, ich habe eine Kühlbox, ich habe hier irgendwie ein Dachzelt, willst du irgendwie bei mir im Anhänger schlafen? Also das war wirklich ganz entzückend, ganz lieb. Und ich bin ganz beseelt. Also diese Community ist eine gute Community, kann ich echt nur wieder sagen. Das heißt, man steht nicht nur zusammen bei gutem Wetter und irgendwie, wenn man schön und viel Spaß haben will, sondern auch wenn mal eine Wolke da ist, steht man beieinander. Und das hat mir sehr gefallen. Vielen Dank da draußen. Also wirklich, ich bin ganz gerührt und ganz bewegt und freue mich total, dass es euch gibt. Danke.
Mich hat das so ein bisschen an Aktenzeichen XY erinnert, als diese ganzen Nachrichten reingekommen sind. Das war so, Peter Niedetzki und Konrad Tönz sind auch unterwegs und passen in Österreich und der Schweiz auch. Mhm. Herrlich, wirklich geil. Also tolle Community, mega
für
gut.
Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, sind 30.000 Schilling ausgelobt.
Ja, jetzt rollen eure Kinder mit den Augen. Wo wir reden, Nina?
Die alten Herren.
Gibt's was Neues? Gab's Hinweise? Hat irgendwer
Also, es gibt noch keine Hinweise. Es ist so, dass das Ding, also meine Vermutung ist folgende. Also, wer klaut ein T5? Also, irgendjemand, ein Fan oder jemand, der die Teile braucht. Ich glaube, Dachzelt ist geil, die Ausstattung ist geil. Da sind ja auch noch Campingstühle und Zeus drin gewesen. Ich glaube, mit den Einzelteilen kann derjenige mehr anfangen als mit dem ganzen Wagen. Meine Vermutung ist, dass der so nie wieder auftauchen wird. Aber was weiß denn ich? Also wenn ich den irgendwann finde, vielleicht als leere Dose sozusagen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich habe keine Hinweise bekommen, aber offenbar in der ganzen Republik, vielleicht sogar in ganz Europa, wurde es geteilt. Also die Chance, ihn wiederzufinden, ist größer als vor unserer letzten Podcast-Folge auf jeden Fall.
Toi. Die Soko Gerd ermittelt. Das ist jetzt mal eine ganz andere Frage, so mal praktisch. Ich meine, wir alle sind kurz vor Urlaub und unsere Camper, sorry Gerd, dass ich das Thema jetzt so anschneide.
Ich höre Musik, erzähl weiter.
Nee, warte, ich brauche mal deine Antwort von dir. Wie läuft das mit der Versicherung? Ich hoffe, das wird uns allen nie passieren, aber so vom Timing her, von den Zeitfenstern, sicher sind alle unterschiedlich vom Handling, aber so mal eine grobe Orientierung, wie läuft das ab?
Also das Erste und das Wichtigste ist, sobald du weißt, dass der nicht mehr da ist, sofort der Versicherung melden. Da gibt es auch am Wochenende Notfallnummern, dass von diesem Zeitpunkt an gilt es und innerhalb eines gewissen Zeitrahmens, man sagt eigentlich innerhalb der nächsten Tage, es gibt aber einen Karenzzeitraum, ich sag mal von einer Woche oder zwei, sollte man den auch bei der Behörde abgemeldet haben. Und das ist in Hamburg so, dass man das vor Ort machen muss. Es gibt nicht die Möglichkeit, dass man das online machen kann, sondern man muss da hingehen, weil normalerweise, wenn du einen Wagen verschrottest, hast du an den Kennzeichen irgendwie die Möglichkeit, mit Abrubbeln von irgendwelchen Etiketten auf dem Kennzeichen, so Codenummern, die du eintippen kannst. Das kannst du beim geklauten Fahrzeug halt nicht machen. Darum musst du hin, zahlst in Hamburg 16 Euro dafür, dass du dann irgendwie beim Amt bist und die dann einfach nur einen Stempel draufsetzen. Und genau, dann ist er abgemeldet mit dieser Abmeldung vom Amt und der polizeilichen Diebstahlmeldung, den ganzen Kladderadatsch mit Fahrzeugschein, mit Fahrzeugbrief, mit Schlüsseln oder sowas, das habe ich dann der Versicherung geschickt. Und das ist der normale Standard. Das heißt, das ist, muss jeder machen, egal wo du versichert bist. Und dann kommt es auf die individuellen Versicherungsbedingungen an. Ich bin bei der RMV, das ist eine spezialisierte Versicherung für Camper. Und die sagen in ihren Bedingungen, nach Abschluss der Untersuchung hat die Versicherung noch einen bestimmten Zeitraum Zeit, also wenn wir uns geeinigt haben auf den Preis oder sowas, keine Ahnung, diesen Betrag auszuzahlen. Sollte die Untersuchung länger dauern, ist es so, dass du nach in einem bestimmten Zeitraum nach der Meldung, das heißt also, ich habe den, sage ich mal, am Anfang Januar gemeldet, als, das ist jetzt nicht der Fall, sag mal, irgendwann im Juni gemeldet, innerhalb von 14 Tagen, drei Wochen danach, kann ich fragen, ob die mir einen Vorschuss geben auf die zu erwartende Versicherungsnummer, Summe. Zum Beispiel, ich muss ein Fahrzeug kaufen oder ich muss irgendwas anderes machen. Das heißt, ich kann schon mal einen Teilbetrag ordern. Sollte sich dann herausstellen, ich habe unberechtigterweise irgendwie diese Summe bekommen, dann muss ich es natürlich zurückzahlen oder sowas. Sollten die bei den Untersuchungen feststellen, irgendwie, dass da ist irgendwas nicht koscher, muss ich es zurückzahlen. Aber im Großen und Ganzen hast du, sag mal, bis maximal 4 Wochen nach Ablauf aller Dinge, dass die Kohle eigentlich da sein soll. So, das ist so der Stand der Dinge. Dann kommt es auch auf die weiteren Bedingungen an. Bei mir ist es so, ich habe eine Innenraumversicherung mit abgeschlossen. Bedeutet, hätte ich da noch einen Computer drin gehabt, was ich nicht hatte, oder eine Kameraausrüstung, dann wird auch ein bestimmter Teil davon übernommen, feste Einbauten sowieso, aber auch meinetwegen Campingstühle oder Geschirr oder sowas, wenn ich das plausibel machen kann, dann wird das auch noch genommen. Jeden weiteren Auf- und Anbau müsste ich dann nachträglich melden. So, das heißt also, was weiß ich, ich habe da irgendwie noch Bock, irgendwie eine Dachbox drauf zu schrauben oder Solarpanel oder sowas, das müsste ich dann melden. Und das ist dann auch mitversichert. Wenn ich es nicht melde, ist es nicht mitversichert. Also das sind so eben halt kleine Nittlichkeiten oder sowas. Aber ich schätze mal, das wird sich nicht von Versicherung zu Versicherung groß unterscheiden. Höchstens die Zeiträume, bis wann die dann irgendwas auszahlen.
Dann drücken wir mal die Daumen,
ja,
dass das alles klappt.
Ja, das Einzige ist, das ist irgendwie was wirklich Doofes. Selbst wenn ich alles das bekomme, was ich ausgegeben habe, für das Geld, was ich ausgegeben habe, bekomme ich jetzt nicht mehr den Camper, den ich hatte. Und das heißt, die Preise sind so nach oben geschossen. Also ich habe jetzt irgendwie mal geguckt, ich habe mal irgendwie in den ganzen was weiß ich, Automärkten oder sowas mal nachgeschaut, was jetzt irgendwie dieses Fahrzeug mit der Laufleistung heute kosten würde. Und da zahle ich, was weiß ich, 5.000 bis 6.000 Euro mehr, als ich bezahlt habe, wenn nicht noch mehr. Und gehe nach Zustand. Und das ist schon doof. Also, dass ich dann irgendwie sage, so Mensch, wenn ich jetzt zumindest 1:1 Austausch machen könnte, ne, ich bekomme die Kohle, sag so, geil, ich kaufe mir das gleiche Ding nochmal, wenn ich Bock drauf hätte. Das wird nicht möglich sein. Also mein Campingverhalten wird sich wahrscheinlich ein bisschen ändern.
Mhm. Naja, immerhin sonstiges Equipment, mit dem du arbeitest, also so Laptop, Kamera.
Ja, bin ich drin gehabt, das war echt gut.
Das ist
Campinggeschirr, Decken, Schlafsäcke, also ein Scheiß, ne? Weil das ist irgendwie, was immer im Auto liegen bleibt, das ist natürlich drin. Ja. Aber hey.
Also ich will da jetzt gar nicht dir die Hoffnung nehmen, aber ich glaube auch eher, dass das Option 2 ist, die du genannt hast. Der wird eher gestrippt werden und der ist schon irgendwo sowieso in irgendeinem Versteck, weil die das professionell machen, und das vermute ich mal, die wissen auch, dass sowas natürlich irgendwie, der ist ja auffällig wie ein grauer Hund sozusagen. Ja. Ne? Und der wird wahrscheinlich schon irgendwo schon unterm Radar irgendwie eingelagert, also praktisch irgendwo abgeschottet.
Ja, guck mal, das Dachzelt alleine kostet irgendwie 3,5 oder so. Und das heißt also, wenn die das gebraucht verkaufen für 2, das hat sich schon gelohnt für die. Also das heißt, so ein bisschen was zu machen. Die ganze Einrichtung, die da drin war, ob das jetzt der Herd ist, ein Kühlschrank oder sowas, alles fast neuwertig. Selbst die Stühle. Ne? Also ich habe ja schon bei eBay mal gesehen, dass die Sitze, auch selbst so Sitze teuer sind, ein Drehsessel teuer ist und sowas. Ich kann mir gut vorstellen, dass so Kleinteile schon interessant sind. Was ich schade finde, ich finde es so schade, wenn man mir so vorstellt, du hast ein Auto und das wird dann irgendwie so in kleine Teile gepackt, so und irgendwie meistens noch in Plastiktüten gepackt und dann durch die Republik verschickt und dann steht da irgendwann nur noch ein Gerippe. Das finde ich irgendwie total blöd, diesen Gedanken. So. Naja.
überhaupt so gemein. Wir jetzt, als wir in Schottland waren, auf den äußeren Hybriden, wo wir auch waren, lassen die Leute die Türen alle auf, die schließen nicht ab, damit der Postbote rein kann und die Post bringen kann. Und da dachte ich nur, was für eine schöne, tolle Welt, ne? Wenn man so leben kann. Und hier wird dir das Ding vor der Tür weggeklaut und ja, es ist
offenbar nicht der Einzige. Diese ganzen Beiträge, die ich da gelesen habe bei uns im Instagram-Account, war schon wieder einer, noch einer und blablabla. So häufig das gelesen. Das heißt, auch die Polizei hat mir keine Hoffnung gemacht. Auch das Amt hat mir keine Hoffnung gemacht. Die meinten, das ist gerade jetzt auch zum Start der Saison wahrscheinlich irgendwie auch so ein Ding gerade, Camper zu klauen, egal in welcher Größe. Das heißt also, das scheint so ein Thema zu sein.
Hattest du eine Lenkradsperre oder irgendwie sowas drauf?
Normalerweise ja. Ich habe also diese normale, keine Ahnung vom Fahrzeug, aber eben halt, ich habe normalerweise eine Kralle. Ich stand kurz vor meiner Haustür, also nicht weit weg. Habe das einfach an dem Tag total vergessen. Ich habe alles rausgeräumt und da hatte die Kralle halt nicht dran. Naja. Aber hey, selbst die, das ist eine blöde Kralle und ich glaube, mit Zeit hätte man auch die schnell machen können. Aber du, wie es nun mal so ist.
Die kriegen sie alle auf, aber es ist nicht nur, es verlängert halt die Aktionszeit und macht es damit eben risikoreicher und damit unwahrscheinlicher. Das ist das Einzige.
Kleiner Tipp, der wurde mir, glaube ich, 12-mal ungefragt geschickt, die AirTags von Apple. Das heißt also, die dann irgendwie schön verstecken, 3 oder 4 davon oder sowas. Sowas hilft. Auch die Polizei hat mich übrigens danach gefragt, ob ich irgendwie AirTags drin habe. Und ich so, hä? Ich Idiot, natürlich. Ne? Ich schreibe über Technologie und habe keinen AirTag drin. Volltrottel. Also sowas.
Richtig guter mal auf Tipp. AirTag.
Ja. AirTag. Es gibt, kennt ihr vielleicht, die iPhone-Nutzer kennen das und auch bei Google gibt es das. Das heißt, du kannst dein Telefon wiederfinden. Also das heißt, du hast die Möglichkeit, Find My Phone. So. Das heißt, gibst über einen Internet-Service, dann über die iCloud ein. Wo ist denn das gerade? Letzter Stand wird weitergegeben und das funktioniert ziemlich zuverlässig.
Und das ist also ein kleiner GPS-Sender.
Genau. Jein. Es ist kein regelrechter GPS-Sender, sondern es ist ein Ding, was andere iPhones in der Umgebung oder Mac-Services sucht und dadurch wird das geortet. Das heißt, durch die Triangulation oder sowas heißt das, durch andere Geräte, die dann im Umfeld ihren Ort genannt haben, kann man irgendwie bestimmen, wo dieses Teil ist. Das funkt also nicht in den Weltraum, sondern eben halt eher zu anderen Mac-Geräten. Und dadurch kannst du es ungefähr orten, also auf einer Fahrt oder sowas. Das wurde auch mal dummerweise für Stalking-Geschichten genutzt. Inzwischen gibt es das sicherer. Das heißt, also, du kannst irgendwie deinen Schlüsselbund wiederfinden, du kannst deine Tasche wiederfinden, du kannst aber auch ein Auto möglicherweise wiederfinden. Diese GPS-Geschichten, die benutzt werden, da gibt es inzwischen auch von den professionellen Dieben wohl irgendwelche Störsignale oder was auch immer, die dann sehr schnell irgendwie erkennen können, da wird irgendwas gesendet, das muss man irgendwie blocken. Aber auch das wäre natürlich eine coole Geschichte. Also, je mehr Sicherheitsmechanismen verschiedenster Art eingebaut sind, desto besser ist es. Mein nächstes Fahrzeug wird ein Bearlock haben. Das ist so ein versteckter Schlüssel oder Knopf, der dann eingebaut wird. Ohne den zu bedienen, der Wagen gar nicht gestartet werden kann. Also solche Sachen oder beziehungsweise nicht weiter als 50 Meter fahren kann.
Schaltung.
Ja.
Der Lock macht die Schaltung dicht.
Genau. Und das Blöde daran ist, wenn er aufgebockt und weggezogen wird, hilft das auch nicht. Aber wie gesagt, je mehr von diesen Sicherheitsmechanismen drin sind, desto besser ist es. Also AirTag, eine super Sache, kostet einer 30 Euro oder sowas, hält ein Jahr, eine Batterie ist da drin und muss man dann ab und zu mal austauschen, die Batterie. Aber das ist, glaube ich, etwas, was ich auch beim nächsten Mal wahrscheinlich in irgendeiner Form einfach verkleben will, einbauen will, an Verstecken irgendwie 2 oder 3 davon reinsetzen und dann ist gut.
Okay. Ja, wie kriegen wir denn bei so einem traurigen Thema die Brücke in ein schönes, manchmal vielleicht auch ein bisschen verregnetes Land wie Schottland, Nadine? Hilf uns mal auf die Sprünge.
Camperman unterwegs.
Na, die Briefträger, die unverschlossenen Türen, die Ehrlichkeit. Nein.
Ja, da muss ich ja einsteigen und muss sagen, bei einer Bevölkerungsdichte von 3 auf 80 Quadratkilometer ist das jetzt auch nicht sonderlich.
Nee, aber es war ganz niedlich. Wir haben tatsächlich, wir kamen einmal mit so einem Schotten ins Gespräch und der war nämlich Briefträger. Und so kamen wir irgendwie drauf, dass er erzählte, ja, die Briefträger, die, weil mein Mann fragte, wie bringt ihr das, haben die dann, weil die Häuser sind ja zum Teil auch so abgelegen, haben die so Briefkästen an der Straße und da tust du das rein? Und er so, nee, ich leg das in die Haustür. Die Türen sind alle offen und meistens hört man aus dem Wohnzimmer noch so ein Thank you. Das
süß.
Ja, herrlich.
Ja. Ja, erzähl mal, du bist nach Schottland gefahren, dann nimm uns doch mal mit.
Ja, Schottland, genau. Ich habe schon lange davon geträumt, da mal hinzufahren und hatte das jetzt so mit dem Wohnmobil erst gar nicht auf dem Schirm, weil ist ja, man kann ja nicht übers Land hinfahren. Aber es gibt eine Fähre, habe ich dann irgendwann rausgefunden, und zwar von Amsterdam nach Newcastle. Das ist nicht Schottland, aber 1,5 Stunden von der schottischen Grenze entfernt, Newcastle. Und genau das haben wir dieses Jahr gemacht. Also wir, das war eine super entspannte Reise, muss ich sagen. DFDS bietet diese Strecke an und die Überfahrt dauert ungefähr 17 Stunden.
Wow.
Dann ist man da, ja, also ja, das klingt erstmal viel, aber man, das Boot legt um 17 Uhr ab, irgendwie 1,5 Stunden vorher muss man da sein. Wenn man sich noch ein bisschen Buffet dazu bestellt, dann isst man noch, geht ins Bett und wenn man aufwacht, ist man schon wieder da, weil um 10 Uhr morgens sind wir dann eben schon angekommen. Also das ging wirklich super, super fix. Nachdem wir letztes Jahr ja in Finnland waren, was 30 Stunden waren, haben wir die 17 Stunden wirklich auf einer Pobacke oder wie sagt man so schön abgesessen. Das ging echt richtig schnell.
Ich habe die Zimmer gesehen, du hast ein Foto gepostet von deiner Kabine. Wie war die ausgestattet? Also wie muss ich mir die vorstellen?
Ja, da gibt's natürlich von bis, glaube ich, ne? Also wir hatten eine Kabine mit einem Doppelbett, zu dritt mit kleinem Kind. Das geht gerade so, aber wenn das Kind dann ein bisschen größer wird, wird's, glaube ich, eng. Also das Bett war schon für uns drei, war so, ne? Grenze dann auch, aber es passte. Es gibt aber auch Kabinen mit vier Betten, also Hochbetten dann. Also da gibt es alle möglichen verschiedenen Größen. Die war eher klein, aber für die Länge an Überfahrt reicht es völlig. Ne? Bei Finnland zum Beispiel war es was anderes. Da hat man auch mehr Zeit in der Kabine verbracht, weil es eben 30 Stunden waren. Jetzt war es ja wirklich nur über Nacht. Also wir haben da geschlafen und das war's.
Aber Kabine heißt auch in diesem Fall wie so ein Ensuite-Badezimmer. Das heißt, ihr habt eine Dusche gehabt und ihr musstet ja nicht die Gemeinschaftstoiletten nutzen, ihr wart irgendwie privat sozusagen.
Genau. Die Kabinen haben alle ein Badezimmer und auf dem Schiff gibt's halt auch ansonsten noch mega viel Unterhaltungsmöglichkeiten. Ne? Also es gibt mehrere Restaurants, es gibt Buffet und à la carte.
Disco.
Es gab tatsächlich. Live-Unterhaltung, auch so ein typischer Engländer mit der Gitarre, ne, den du irgendwo im Pub oder so sehen würdest. So einer hat da Musik gemacht. Es gibt zwei Kinos, haben wir aber natürlich mit kleinem Kind alles nicht ausgetestet. Dafür haben wir sehr viel Zeit auf dem Kinderspielplatz verbracht. Der aber auch echt cool ist für Kinder. Und dann gab es oben auf dem Deck auch noch so eine Skybar. Auf dem Hinweg saß da niemand, komischerweise, irgendwie zu kalt, keine Ahnung. Und auf dem Rückweg war das Ding, ich dachte, also wo sind denn alle hier auf dem Schiff? Die saßen alle oben in der Sonne, in der Skybar und haben die Sonnenstrahlen auf dem Rückweg genossen.
Und auch ganz cool an Bord. War wahrscheinlich zu spät, weil die Engländer sind es doch gewohnt, irgendwie zu einer bestimmten Zeit mit dem Trinken aufzuhören oder sowas. Also das
ja, nee, war gleiche Uhrzeit, das kann es nicht gewesen sein. Keine Ahnung, was da los
oder
war.
Oder zollfrei, aber ne, dass ihr die Zollfreigrenze erreicht habt und dann alle rauf. So wie
oder alle wollten zum Fußball und hatten deswegen Trinklaune auf dem Rückweg, keine Ahnung. Aber was auch ganz cool war, statt der Skybar bin ich dann nämlich auf die, es gibt auch so eine, wie haben sie es denn genannt? Also so eine Art Wildtierbeobachtungsetage. Also da ist jemand wirklich von, ich glaube Orca hieß die Organisation, der da wirklich stundenlang, eine Frau war es in diesem Fall, mit Fernglas irgendwie steht und guckt. Und sie hat auch, also während ich da oben stand, war ein kleiner Pott Delfine, wie sagt man denn auf Deutsch, Herde ja nicht, also auf jeden Fall eine Gruppe, ja eine Schule, danke, ja, eine Schule Delfine, eine kleine und genau, also ab und zu sehen sie wohl auch dann im Hochsommer eher noch Richtung August und so sehen sie auch Wale zum Teil. Also da kann man auch gut Zeit verbringen und noch Tiere gucken.
Darf man mit denen reden?
Mit den Wahlen oder mit den,
nee.
Ach so, nee, ja.
Darf man, also die sind
ja.
Okay.
Ja, die hat am Anfang erstmal so einen kleinen Vortrag gehalten, was man alles sehen kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten jeweils sind, was sie am Morgen auf der Hinfahrt schon gesehen hatte und so. Und da konnte man auch ganz viele Fragen stellen.
Also ich will gar nicht so viel über die Fähre reden. Also ich erinnere mich noch dran, vor 25 Jahren bin ich auch mal nach Schottland gefahren und bin von Hamburg damals aus noch gefahren. Das gab es eh mal damals in dieser Strecke noch. Und das war dann auch nach Newcastle, das fand ich auch ganz geil. Und total abgefahren eigentlich so eine Fähre, weil, darum fragt ihr auch nach Disco oder sowas, weil irgendwie tatsächlich einige Leute, dachte ich damals jedenfalls, fahren nur diese Fähre, um diesen Quatsch mitzumachen. Die interessieren die beiden Länder nicht, die wollen dann irgendwie so saufen, tanzen oder irgendwas. Also das ist schon, also die Fährfahrt ist so ein schöner Einstieg in den Urlaub, finde ich so.
Das, genau, ich finde auch immer, das ist kein Anreisestress oder lange Fahrt, sondern es ist schon der erste Teil Urlaub, so eine Fährüberfahrt. Ich finde das richtig toll, ich liebe lange Fährüberfahrten, überhaupt auf dem Wasser sein, ich finde es toll. Und im Übrigen, die Leute, die du da gesehen hast, die sich vielleicht für die beiden Länder nicht interessiert haben, es gibt auch so Mini-Kreuzfahrten. tatsächlich von DFDS. Da kann man dann irgendwie nur für, ich glaube, nur eine Nacht oder sogar ohne Nacht, dass man einfach nur den Tag da verbringt und abends wieder zurück. Also, ja, ja, sowas gibt's auch. Ja, aber wir sind ein bisschen länger. Ja, genau, sozusagen. Wir sind ein bisschen länger geblieben.
Wenn du sagst, das ist wie Urlaub und ein Teil des Urlaubs, was kostet denn der erste Teil des Urlaubs?
Ja, der ist natürlich nicht ganz so billig. Also es kommt auf die Saison auch drauf an. Es kommt drauf an, wie groß das Wohnmobil ist. Ne? Es unterscheidet sich sehr. Ich hatte jetzt mal geguckt, also jetzt so für September zum Beispiel, Oktober, kriegt man noch Überfahrten so für 1.000, 1.300 €. Fürs kommende Jahr kann man noch nicht buchen, aber generell gilt natürlich, je früher man bucht, desto besser. Ne? Also das geht nach oben dann immer natürlich immer weiter, wenn viel ausgebucht ist und voll ist. Die hatten jetzt auch gerade nochmal, ist aber leider gerade abgelaufen, so ein Angebot 10% irgendwie zum Saisonfinale sozusagen für die letzten noch verfügbaren Plätze. Also ja, und 1.000 € dann für Wohnmobil mit drei Leuten. Ich meine, wenn du mit drei Leuten fliegst, zahlst du auch 1.000 €.
Ja, oder wenn du dort ein Wohnmobil mietest. Ne? Wir hatten es in Irland auch so. Die Preise sind dann ja auch so, wenn du jetzt eine Woche, zwei oder sowas bist, dann auf einmal relativiert sich dann der Fährpreis irgendwann. Ne?
Ja, und auch, was du alles mitnehmen kannst. Ne? Also wir haben zu Hause natürlich unser Wohnmobil auch mega vollgeladen mit Essen, sowas Wasser und so hatten wir.
Gibt es da ja
so
dabei, dass wir, nicht. Ist ja klassisch dafür, dass es da kein Wasser gibt. Hast du vollkommen recht.
Nein, Wasser war jetzt irgendwie auch ein doofes Beispiel. Eher Essen so auch, ne? Wenn man mit Kind verreist und sowas. Haben wir tatsächlich einfach vorher viel eingeladen, weil du erstens vor Ort viel Zeit sparst und nicht in Supermärkten dann irgendwie womöglich keinen Parkplatz findest mit so einem großen Wohnmobil. Also so Grundnahrungsmittel, ne? Nudeln, irgendwie, keine Ahnung, Müsli und all so Krams haben wir alles mitgenommen und ist vielleicht hier auch noch ein Ticken billiger als in England. So, deswegen.
Kurze Fragen noch, um diesen Preis abzuschließen. Das ist 1.000 oder 1.000 und ein paar hin und zurück. Oder ist es One Way?
Nee, das war hin und zurück jetzt gerade. Gut. Ich nachgeguckt hatte. Ja, ja.
So, und dann bist du da drüben angekommen und dann erstmal ein bisschen überfordert. Warst du am Lenker oder dein Mann als erstes?
Nicht eine Sekunde war ich am Lenker. Aber ich
habt
muss
ihr euch
dazu
so Warnschilder aufs Lenkrad und an die Windschutzscheibe und Sonnenblende, so die Klassiker habt ihr?
Ging ohne. Mein Mann ist ja Neuseeländer, wie ich vielleicht schon mal erwähnt habe. Und dadurch ist er den Linksverkehr als solchen natürlich gewohnt. Also wenn wir nach Neuseeland fahren und Urlaub machen, das dauert irgendwie 3 Sekunden und der hat wieder umgeschaltet. Das ist wirklich überhaupt kein Problem. Trotzdem hatte er dieses Jahr ein bisschen Sorge. Und wir haben auch lange überlegt, ob wir Schottland wirklich machen. Weil wir ja mit dem deutschen Auto rübergefahren sind. Also sonst ist ja Linksverkehr dann ja mit dem, ne?
Die Tür ist auf der falschen Seite. Das ist das schon ganz das Banalste.
Alles ist auf der falschen Seite, ja. Du sitzt auf der falschen Seite. Also du sitzt ja außen und nicht mehr innen. Und wenn du dann eben mit dem Wohnmobil fährst und dann auf schmalen Straßen in Schottland, dann ist natürlich auch, ne, Außenspiegel, so, da kommt man sich schon mal gefährlich nah. Und lustigerweise, ich habe auch vorher dann so viele Reiseberichte gelesen, wo Leute geschrieben haben, nehmt euch auf jeden Fall Gaffertape mit, damit ihr, wenn der Außenspiegel beschädigt wird, den ordentlich festtapen könnt. Und ich habe so viele Fotos vorab von beschädigten Außenspiegeln gesehen, dass ich dachte, oh Gott, das passiert uns bestimmt auch. Und einer hat sogar geschrieben, nehmt einen Ersatzspiegel mit. 2 Tage vorher habe ich das gelesen. Wo soll ich einen Ersatzspiegel herkriegen? Haben wir natürlich nicht mehr besorgt. Bei uns ist auch alles gut gegangen. Ich habe aber wirklich auch total viele getapte Spiegel in Schottland gesehen. Und das waren nicht alles deutsche Autos. Also es reicht ja auch, wenn das Gegenüber es falsch einschätzt, ne? So, und genau, was viele machen.
Geiler Tipp irgendwie, ne? Zu sagen, so hier, wenn du nach Schottland fährst, nimm eine Gaffertape mit und kauf dir noch einen Spiegel für dein Fahrzeug. Das ist ja super.
Ja, aber es scheint wirklich oft zu passieren. Und was viele auch machen, haben wir auch viel gesehen, dass die ihren Außenspiegel farblich markieren, nochmal mit irgendeinem Tape oder so. Also, dass er einfach besser gesehen wird. Hilft dir aber auch nicht, wenn die Straße so schmal ist und der andere das nicht einschätzt. Also, weiß ich nicht. Wir haben es nicht gemacht. Unserer ist noch dran. Aber muss man auf jeden Fall drauf achten beim Linksverkehr. So in die ersten, man ist direkt, wenn man von der Fähre runterkommt, kamen direkt so 3, 4 Kreisverkehre. Und wir haben gleich gesagt, okay, das haben die extra hierher gebaut zum Üben für die Leute. So. Und danach war mein Mann dann tatsächlich auch gut drin. Was man aber auch wissen muss, und ich will, also man sollte davor, glaube ich, aber sag ich jetzt, die nie gefahren ist, aber man sollte wahrscheinlich dann auch nicht zu viel Angst davor haben, weil wie gesagt, mein Mann war dann ganz schnell drin. Was man aber auch wissen muss, ist, dass viele Straßen Single-Track-Roads sind in Schottland. Also das heißt, du hast nur eine Spur und Ausweichbuchten. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich schätze mal so 50% der Zeit sind wir auf Single-Track-Roads gefahren. Wo du dann natürlich das Problem mit dem Gegenverkehr so gesehen und den Außenspiegel wieder nicht hast, aber du musst halt immer in diese Haltebuchten und es kostet natürlich auch Zeit und manchmal auch Nerven. Aber ja, kommt auch drauf an, wo man ist. Manchmal sind die natürlich auch weniger befahren als anderswo, aber das sollte man auf jeden Fall auch vorher wissen. Entschleunigt.
Es entschleunigt. Die Frage kurz, ist es, also ich spreche jetzt für Irland, da war es so, wenn du schnell von A nach B oder von Süd nach Nord kommen möchtest, kannst du die Schnellstraße nehmen. Die ist aber nicht schön. Und dann gibt es halt die Strecken, die schön sind, und das sind dann häufig auch nur einspurige Straßen. Wie ist das in Schottland? Gibt es da auch die Fast Lane und die Scenic Road?
Nope. Okay. Also zumindest in den Gegenden, wo wir jetzt auch zum Teil waren, also ich spreche da von ganz im Norden, so Nordwesten, das war alles Single Track. Dann auf den äußeren Hebriden ganz viel. Auf der Isle of Skye gibt es so eine Straße mittendurch, die ist zweispurig, aber sobald man irgendwie von der in etwas entlegenere Gegenden möchte, ist auch viel einspurig. Auf der Isle of Mull waren wir noch, das war auch, also die Straße, eine Stunde war das wirklich vom Fährableger, eine Stunde zu unserem Campingplatz, war komplett Singletrack.
Krass.
Da gibt es auch keine andere Straße.
Was wir hier für einen Tartan-Teppich unter uns rollen in Deutschland, und so geht's auch, ja, stark.
Und man fragt sich manchmal, sogar, warum ist da überhaupt eine Straße? Weil halt einfach so lange nichts auf dem Weg ist, dass man denkt, warum hat hier überhaupt jemand eine Straße gebaut?
Wie steht's um die berühmte Gastfreundschaft und vor allen Dingen auch um die Sprache? Wenn sie merken, dass du jetzt kein Local bist, und passen die sich an, sprechen die langsamer oder sind die da irgendwie, ziehen die trotzdem ihren Dialekt durch?
Keine Rücksicht auf Verluste. Nein, also kommt, glaube ich, auch drauf an, wo man ist und mit wem man spricht irgendwie. Als wir dann auf den äußeren Hebriden waren, da musste ich wirklich sehr genau hinhören. Ich kann Schottisch eigentlich ganz gut verstehen und kam meistens klar. Aber der war schon so, dass ich bei zwei Sätzen auch nochmal nachfragen musste. Ich weiß nicht, ob der sich schon Mühe gegeben hat. Keine Ahnung, habe ich ihn nicht gefragt. Aber nett sind sie natürlich alle trotzdem. Also ich mag die Schotten sehr gerne. Die sind wirklich sehr gastfreundlich. Das hast du schon treffend bezeichnet. Und wir hatten da sehr nette Begegnungen.
Ich war in der Sean Connery Sprachschule und ich muss sagen, ich liebe das ja. Ich liebe diesen Dialekt, auch wenn ich nur ein Drittel davon verstehe, manchmal, wenn die wirklich in Fahrt sind. Aber ich höre das ja so gerne. Und das ist anders als in Italien. In Italien ist es so, wenn du merken, du bist nicht von da und du verstehst es nicht, reden sie lauter und schneller. die sammeln einfach weiter, die Schotten. Ich finde, die Gastfreundschaft, die habe ich da immer noch so in so eine kleine eine Schatzschatulle immer noch bei mir drin, weil ich das so toll fand damals. Du warst aber jetzt wahrscheinlich nicht in so viel Gasthäusern, sondern Campingplätzen, ne? Also das heißt, wie habt ihr denn diese Reiseroute überhaupt gemacht? Habt ihr schon vorher gesucht, so wo ihr längs fahrt, oder habt ihr denn das vor Ort entschieden? Also wir haben das damals gemacht, dass wir zu Touristeninformationen gefahren sind, jedes Mal in den Ort und uns Empfehlungen gegeben haben. Das brauchst du heute ja nicht mehr machen. Wie habt ihr das gemacht?
Ja, am liebsten wäre ich natürlich einfach losgefahren, wie wir das auch oft schon gemacht haben. Tatsächlich ist es aber in Schottland so, dass das nicht unbedingt empfehlenswert ist. Ich habe einen alten Bekannten, der inzwischen in Schottland lebt und unter anderem eine Zeit lang Ranger auf der Isle of Skye war und jetzt in einer anderen Gegend. Und der hat mir vorher einen Riesenbatzen ganz, ganz, ganz tolle Tipps gegeben. Und er hat mir unter anderem auch gesagt, dass er uns empfehlen würde, Campingplätze vorzubuchen. Es gibt in Schottland, man darf in Schottland frei stehen. An manchen Stellen ist es auch wiederum dann verboten, muss man immer so ein bisschen drauf achten, ne, ob da Schilder sind, aber man darf es prinzipiell. Es gibt dann aber eben bestimmte Plätze, die irgendwie beliebt sind oder auch dafür ausgezeichnet sind, und die sind dann natürlich auch schnell voll. Also du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du sagst, ich will gar keinen Campingplatz buchen, ich stehe frei, weil wenn du Pech hast, ist der Platz auch voll zum Freistehen. So. Und Campingplätze halt so Juni geht's schon so los, Juli, August auf jeden Fall, sollte man in gewissen Gegenden einfach vorbuchen. Also wir hatten einige Sachen auch offen gelassen und es ging dann auch immer gut. Wir hatten einige Sachen aber auch vorgebucht und es war dann vor Ort auch alles voll. Also da hätten wir nichts mehr bekommen, wenn wir nicht gebucht hätten. Und der zweite Punkt, warum wir vorgebucht hatten, ist eben, dass wir auf die äußeren Hebriden gefahren sind. Darüber erzähle ich, glaube ich, in der nächsten Folge noch mal ein bisschen mehr, weil das ganz toll war und den Rahmen jetzt hier sprengen würde. Aber die Fähren, die mussten wir auch vorbuchen, weil die sind halt kleiner und da passen halt nicht unbegrenzt Wohnmobile drauf. Und wenn du das nicht vorher buchst, dann hast du im Zweifel Pech. Wir haben tatsächlich eine Fährüberfahrt auch nochmal geändert. Das ging dann auch, aber da kommt es eben auch auf die Strecke drauf an und auf den Tag und. Also da waren viele Strecken waren auch ausgebucht. Wir hatten dann nicht mehr viel Auswahl, auf welche wir switchen konnten. Genau, diese zwei Punkte, ne, touristisch viel los und eben Fähren mussten wir eh buchen. Das heißt, die Route stand so gesehen grob fest. Also konnten wir uns auch aussuchen, welche Campingplätze wir dann nehmen. So, weil wir eh ein bisschen gebunden waren.
Und wo habt ihr euch eingefunden, so zum Start? Oder was? Welchen würdest du empfehlen jetzt auf dem Festland oder auf der Insel?
Ja, wir haben natürlich super viele gesehen. Also wir sind tatsächlich, Ich glaube, auf einem einzigen Platz waren wir 2 Nächte, ansonsten sind wir jede Nacht weitergefahren. Und unsere Route war so grob, wir sind erstmal in Cairngorms National Park, das war ganz schön, da steht unter anderem das Balmoral Castle, wo die Queen immer, also die königliche Familie, ihre Sommerurlaube verbringt und wo die Queen auch verstorben ist. Und von da sind wir weitergefahren zum Loch Ness. Das ist natürlich voller und touristischer, aber schon auch, also wenn man in Schottland ist, will man irgendwie auch einmal nach Nessie suchen, so, und? Ne? Also gefunden? Wir auf jeden Fall. Ja, klar. Ein Stofftier auf jeden Fall.
Ja, Merchandise, T-Shirts.
Merchandise, genau. Ja, ja, ja. Genau, und von da sind wir dann hoch in Norden. Es gibt da so eine Küstenroute, die einmal ganz so den Nordwesten lang geht. NC500 heißt die. Wir haben aber nur einen Teil davon, also eben im Nordwesten, gemacht. Da war es wirklich traumhaft schön. Strände, die wirklich karibisch anmuten, mit türkisblauem Wasser und weißestem Strand. Wunderschön. Und das, obwohl wir da bedecktes Wetter hatten. Also, ne, wenn Strände so, also wenn man sagt Traumstrände, obwohl es bedeckt war, dann will ich gar nicht wissen, wie das da im Sonnenschein aussieht. Aber genau, da war es halt wirklich wunderschön. Und da würde ich tatsächlich jetzt auch gerne einen Platz empfehlen an dieser Stelle. Brauchen wir einen Jingle?
Nee, nee, brauchen wir nicht.
Einfach weiterreden. Ja. Und zwar der Clechtol Beach Campsite. Befindet sich in einem, ja, das ist so ein altes Fischer- und Bauerndorf, also Crofting Village, sagt man in Schottland. Crofter sind so Landwirte, die gepachtetes Land bewirtschaften. Genau. Und da laufen halt wirklich die Schafe durchs Dorf und über die Straße. Direkt gegenüber war so eine kleine Hühnerfarm, wo man dann auch frische Eier, also was heißt Farm, aber ein Hühnergehege, ne, von wo man dann auch frische Eier bekommen kann und so weiter. Und genau, der Platz selbst liegt 200 Meter vom gleichnamigen Strand, Clechtol Beach entfernt. Und das ist auch einer dieser Traumstrände. Wahnsinnig schön. Und es gibt da unter anderem, haben wir jetzt bei dem Wetter nicht gemacht, als wir da waren, waren so, also das Wasser hat, glaube ich, sowieso immer so um die 12 Grad und die Luft hatte nicht viel mehr, als wir da waren. Von daher waren wir nicht baden, aber wer mutig ist oder zu wärmeren Zeiten da ist, da gibt's wohl auch so einen Snorkeltrail und man kann wohl auch Delfine und Wale sehen vom Land, wenn man Glück hat. Ist bei uns jetzt nicht passiert. Es gibt in der Nähe eine Wanderung, die man machen kann, zu einem Leuchtturm. Das muss auch ganz schön sein. Und generell ist das ein cooler Spot, glaube ich, um so die Strände in der Umgebung zu erkunden. Also wir sind jetzt nur eine Nacht da geblieben, weil wir dann auch weiter sind auf die äußeren Hebriden. Aber da kann man gut und gerne ein paar Tage verbringen und einfach, so wie ich sagte, ne, zu diesem Leuchtturm mal. Oder es gibt noch so ein Kap in der Nähe, wo man nur mit dem Boot hinkommt. Solche Ausflüge kann man da auch in der Nähe machen. Und da muss man dann vielleicht mal eine halbe Stunde oder sowas nochmal mit dem Auto fahren zu irgendeinem anderen Strand. Aber da gibt es auf jeden Fall viele schöne Ecken in der Gegend.
Stehst du da frei und vom Wind durchblasen oder sind da Steinmauern, die man da so kennt oder was ist, wie kann ich mir den Platz vorstellen?
Ja, ich glaube, das war tatsächlich so eine Art Wiese. Ich nehme mal an, das war irgendwie vorher ein Landwirtschaftsbetrieb oder Farm, Acker. Keine Ahnung. Ja, Acker, ja, so groß. Der ist gar nicht so groß. Ich weiß tatsächlich nicht, wie viele Plätze es sind, aber riesig ist der nicht. Der ist eher klein. Und man steht entweder auf Rasen oder auf, wie sagt man, Kunstrasen, AstroTurf. Was, glaube ich, gar nicht so schlecht ist, wenn es viel regnet, dass man sich da nicht festfahren kann. Und wir standen eben auf so Kunstrasen. Und das ist schon in dem Fall jetzt auch, wir waren auch auf vielen Plätzen, wo man einfach sich einen Platz sucht, aber in dem Fall war das schon durchnummeriert, weil der Platz dafür einfach nicht groß genug war, dass man sich da einfach so wild hinstellen kann, wie man möchte. Was ich bei dem Platz total cool fand, der war mit so viel Liebe zum Detail gemacht. Also man muss schon sagen, dass viele Plätze, auf denen wir waren, eher einfach und spartanisch waren, auch dann von den Sanitäranlagen, zum Teil auch nur kalte Dusche und so, also oder gar kein Strom und so. Also die sind dann schon, je entlegener es wird, desto einfacher werden natürlich die Plätze. Und der war einfach sehr, sehr liebevoll gemacht. Also die haben zum Beispiel umsonst Stand-Up-Paddleboards, Neoprenanzüge, Boote, so kleine Kanus und so, was man alles umsonst sich ausleihen kann. An der Rezeption gibt es von den Eiern, hatte ich ja schon erzählt, ne, von den Hühnern nebenan. Da gibt es aber auch wohl Kuchen von der Mutter des Besitzers, selbstgebackenen. Es gibt Fleisch irgendwie aus der Umgebung, was man da kaufen kann, dann zum Grillen. Es gibt einen Gemeinschaftsraum, in dem man Brettspiele, DVDs und all so Sachen sich ausleihen kann. Und was ich so abgefahren fand, also da war zum einen auch noch ein Kräutergarten, wo man sich einfach irgendwie Basilikum und all so Sachen pflücken konnte, fand ich total niedlich. Und ganz viel Kinderkrams, also die hatten da Kinderklamotten, Gummistiefel, Regenjacken, all so Sachen. Also wenn man irgendwas vergessen hat, da steht's auf jeden Fall. So. Und sogar eine Kiste mit Bällen für Hunden, die man sich umsonst nehmen durfte. Also so, ne, so ganz viel Liebe zum Detail, viele kleine Sachen, wo man irgendwie dachte, ach, das, da hat auch jemand, da ist jemand drauf gekommen, das hier auch noch hinzustellen.
Sehr cool. Aber du hast ja irgendwie jetzt fantastische Bilder auch geschickt. So. Das Einzige, was mich daran gestört hat, dass nichts davon dem Klischee von Schottland entspricht. Das heißt, also eigentlich ist es ja so, man sieht so satte Hügel, man sieht dann irgendwie so alte römische Ausgrabungsstätten oder irgend sowas. Normalerweise, wenn ich an Schottland denke, denke ich an William Wallace und denke so an Freiheit, so keine Ahnung. Ich denke dann irgendwie so an sowas. Du zeigst ja irgendwie Bilder, die dann irgendwie total fast, ja, teilweise von den Farben fast karibische Farben haben, die dann irgendwie so fantastische Strände haben, Gesteinsformationen haben, wo du denkst so, hä, wo bin ich hier gerade?
Ja.
Also fast Skandinavien manchmal so ein bisschen, manchmal so alles irgendwie.
Alles. Manchmal Norwegen, genau. Manchmal Neuseeland. An Neuseeland hat es uns auch manchmal erinnert. Diese grünen Hügel, die gibt's auch. Die haben wir dann so weiter im Süden, Isle of Skye und so die Ecke. Da sieht's dann irgendwie schottischer aus. So, so wie man, ne, was man mit Schottland assoziiert. Aber wir waren auch, also als wir da oben dann durch diesen Cairngorms National Park Loch Ness vorbei und dann oben in Norden kamen und die ersten Strände gesehen haben, waren wir echt so, wow, also krass, also die Landschaft wirklich, also wahnsinnig beeindruckend und wunderschön. Und wir haben jetzt ja auch schon viele Strände gesehen. Ich sagte, mein Mann kommt aus Neuseeland. In Neuseeland gibt's traumhafte Strände. In Australien waren wir schon viel, aber die können da locker mithalten. Und da waren wirklich einige Strände auf unserer Reise dabei, wo wir uns zueinander gesagt haben, ja, das ist definitiv so mit einer der schönsten Strände, die wir gesehen haben. Und das verbindet man wirklich nicht mit Schottland, ne?
Diese Menschen, die jetzt hier waren während der EM, ne, das heißt, ich habe ja das Gefühl, ganz Schottland war dann in Deutschland gerade und hat dann hier irgendwie richtig auch gezeigt, so was das für Menschen sind. Einige auch im Schottenrock, einige dann auch so ganz normal, aber auf jeden Fall alle gut gelaunt. Ist das jetzt irgendwie auch so ein Klischee, dass die Menschen alle cool und geil sind? Oder sagst du so, nee, also jedem, den ich getroffen habe, so würde ich auch adoptieren und das sind so, ich möchte ein Teil der Familie sein. Und laufen sie dort auch in Schottenrock rum? Also wie ist es so?
Wir haben tatsächlich einige Schottenröcke gesehen. Also die Leute, die ziehen das da ja dann auch wirklich so. Also wir haben zum Beispiel, sind wir an einer so einer Burgruine vorbeigekommen. Ich hatte die auf Google Maps entdeckt, weil da so ein Hochlandrind lebt. Und ich wollte unbedingt ein Hochlandrind sehen und dachte, dann haben wir schon mal eins auf sicher. Da haben wir gehalten. Und in dieser Burgruine hat an dem Tag eine Hochzeit stattgefunden. Und es war wirklich so 8 Grad und Nieselregen. Und die Männer liefen da alle im Schottenrock rum, ne? Also die sind wirklich auch hart im Nähen. Wir haben auch, das haben wir auch noch gesagt, wir haben kaum Regenschirme gesehen. Ich glaube, die haben in Schottland, sollte man vielleicht importieren oder so. Nein, die sind einfach so hart, die brauchen keine. Die laufen, ja, die merken das, glaube ich, gar nicht, dass es regnet auch. Oder so. Das ist echt irre.
Ey, Duct Tape und Regenschirme. Komm, lass mal irgendwie einen Container bestellen und dann machen wir da ein Riesengeschäft.
Die armen Leute,
Ich glaube, die sind schon andere
gekommen. Teeren und federn dich dann. Dann ist vorbei mit der Sympathie der Schotten, mit der Freundlichkeit.
Oh, das klingt toll.
Nadine, das klingt richtig. Nein, und was Gerd noch gefragt hatte, ob die wirklich so gastfreundlich und nett sind. Ja, also ich glaube, wie in jedem Land, ne? Kann man nette und nicht so nette Menschen treffen. Aber ich habe es tatsächlich irgendwie waren wir tanken und der Typ fragte, na, wie geht's und so, wer fragt dich in Deutschland an der Tankstelle, wie es dir geht? Und dann habe ich gesagt, es war tatsächlich auf den äußeren Hybriden und ich sagte, ja, gut, wir sind gerade erst angekommen und so. Also, oh, was habt ihr vor? Ich so, ja, weiß ich noch gar nicht, mal gucken. Was würdest du denn machen? Und dann hat er mir noch empfohlen, wo er hinfahren würde und so. Und also, das passiert dir an der Tankstelle in Deutschland nicht, ne? Eigentlich, glaube ich. Also ist mir noch nicht passiert.
Wenn du im Schottenrock aussteigst, vielleicht.
Dann vielleicht.
Ja, und du hast ja schon gesagt, du möchtest das Thema Schottland uns noch ein weiteres Mal präsentieren. Das heißt, wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, sollte unbedingt auch nächste Woche einschalten, wenn Nadine noch ein bisschen was über die Hybriden erzählt. Ist das richtig?
Ja. Äußeren. Genau.
Ja,
Die Äußeren. Ja,
Hybriden sind doch die Autos, die dann mit Benzin und mit Strom fahren, oder wie war das?
Ja, die gibt's auch, genau.
Und ihr merkt schon, ich dränge hier so ein bisschen, um einen Übergang zu schaffen zu unserem nächsten Programmpunkt, der auch sehr, sehr spannend ist. Und vielleicht kann man es ja so einleiten, dass die Schotten ja auch immer in einem im Regen irgendwie ihre Autos bewegen. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass die Dinger nicht wegrosten. Und da hat der Wuppi sich, glaube ich, mal ein bisschen genauer mit beschäftigt.
Ja, deswegen halten die ja auch alle nichts. Ne? Deswegen können die auch keine, sagt mir ja immer, die Engländer können keine Autos bauen. Ich meine, das war schon sehr lange her und das sage ich mit einer gewissen,
ich sag da nichts mehr
mit zu. Einem gewissen Wohlwollen, denn ich nun als großer Fan der englischen Automobilkunst. Und da komme ich tatsächlich zum Thema, ja, und das passt auch tatsächlich auch zum Thema auch Überfahrt und See und Schifffahrt. Und ich bin drauf gekommen, weil ich für meinen Land Rover, der natürlich sehr anfällig ist, so bauartbedingt für das Thema Rostanfälligkeit und Rostschutz, Korrosionsschutz ist da so etwas, was da nicht so unbedingt so groß geschrieben ist. Und ich bin ja nun schon relativ lange auch mit diesem Thema betraut und bin da so am Suchen und am Gucken und da tut sich unglaublich viel auf diesem ganzen, auf diesem Markt der Hohlraumversiegelung, Rostschutz, Radkastenschutz, Unterbodenschutz, was man da alles so kennt, was man da alles hört. Also Leute, die so ein bisschen auch sich damit befassen, die werden auch verschiedene Produkte längst kennen. Und ich habe mir mal ein Produkt rausgesucht, was ich vor 2 Jahren zum ersten Mal entdeckt hat. Und das ist das Produkt Fluidfilm. Also Fluid, kann sich jeder was drunter vorstellen. Flüssigfilm. Und bin mal da ein bisschen eingestiegen und habe mir mal den Hersteller mal angeguckt. Und das ist ganz witzig, der sitzt hier in Hamburg. Also da, wo Henning und ich zumindest jetzt hier ansässig sind. Und Nadine auch. Und Gerd ja auch wieder bald oder so halb. Und irgendwie immer mal wieder so als ja, Flying Hanseat, so, ne?
Hanseat also, bin ich hier auch. Hanseat bin ich hier, ja, in Hamburg
auch. Und die Firma HOT, H-O-D-T, die dieses Produkt Fluidfilm unter anderem herstellt und vertreibt, die ist da schon sehr, sehr lange unterwegs. Und wenn man mal so aufzählt, in welchen Bereichen die unterwegs sind, Automobile, Düngerstreuer, Drahtseile, Fahrräder, Flugzeuge, Gartengeräte, Schiffe, vor allen Dingen Hubschrauber, dann weiß man, Industrieanlagen, dann weiß man, die wissen, was sie tun. Und die wissen, worauf es ankommt, die wissen, was sind die Herausforderungen. Und die haben verschiedene Produkte und ich fange mal mit dem bekanntesten an. Erstmal Fluidfilm. Fluidfilm ist ein Konservierungswachs auf Wollwachsbasis, also vor allen Dingen eben so ein Naturprodukt. Und das hat die unglaublich gute Eigenschaft, dass es einerseits sehr, sehr flüssig ist, sehr, sehr, sich sehr einfach verarbeiten lässt, so als wirklich flüssiger, fettiger, wachshaltiger Film und vor allen Dingen geeignet für sämtliche Bereiche der Kanten, wo Kantenrost sich ansetzt, wo man schwer hinkommt, also Hohlräume vor allen Dingen auch, wo man auch, wenn schon Rostansätze da sind, schlecht Rost entfernen kann mit Drahtbürsten, mit Aufsätzen und solchen Geschichten. Und das Gute ist, du kannst es auf Rost sogar draufsprühen. Und du kannst es sogar auf feuchte Stellen draufsprühen. Deswegen ist es auch jetzt zum Beispiel ein Thema und nicht erst, wenn du jetzt deinen Camper im Herbst oder in der Winterpause in die Scheune stellst, sondern du kannst das jetzt anwenden und kannst losfahren und du hast die Gewähr, dass das jetzt anfängt zu wirken, weil es auch nichts Besseres gibt, als eben praktisch im Unterwegssein dieses Zeug wirken zu lassen. Und das ist irre. Und jeder, der eben, ob das jetzt ein Overlander ist, wie ich jetzt mit meinem Land Rover, der also weiß, wie ein Rahmen aufgebaut ist, ein Stahlrahmen mit schlechter Konservierung, Grundkonservierung um eine Karosserie obendrauf oder eben auch zum Beispiel ein Camper, ein Alkoven auf Ducato-Basis, dann wissen wir alle, das sind unten Stahlrahmen, relativ einfach konserviert, die relativ rostanfällig sind und die brauchen eben mittel- und langfristig Schutz.
Und wie verarbeite ich das? Das heißt Fluidfilm, wie stelle ich mir das vor? Ist das ein Eimer oder ist das eine?
Das gibt es in verschiedenen Gebinden. Also man kann das tatsächlich in jedem Autozubehör kaufen als Sprühdose.
Ja.
Und kann das dann als Sprühdose direkt verarbeiten, ist auch FCKW-frei. Gut, das sind sie inzwischen fast, glaube ich, alle. Also ist eben kein klimaschädlicher kein klimaschädliches Treibmittel. Und das funktioniert super damit. Ne? Man kann es unter so jetzt gerade warmen äußeren Bedingungen, also so im Sommer, lässt sich das besonders gut verarbeiten. Je wärmer es ist, umso dünnflüssiger ist es und kommt es da raus. Man kann es auch mal in heißes Wasserbad stellen. Das habe ich dann mal so gemacht, wenn es dann im Winter anfing, wenn die Dose dann schon dreiviertel leer war und die Reste nicht mehr so gut rauskamen, dann stellt man es in heißes Bad oder kann es auch eben mal mit dem Heißluftföhn noch mal ein bisschen vorsichtig erwärmen, die Dose. Und dann kommt da wirklich alles raus. Da sind dann so kleine Schnorchel noch mit dran. Das heißt, man kann dann in Hohlräume, in Türen mit rein und kann das da versprühen und kann das wirken lassen. Das Gute ist eben durch diese osmotische Wirkung, wie man das nennt, also treibt das auch aufwärts. Also es wandert tatsächlich auch. Das rutscht nicht nur runter, sondern es geht eben auch in obere Bereiche, zumindest ansatzweise. Und das Gute, es bleibt eben da. Es ist nicht abwaschbar. So weder von Seewasser noch von Spritzwasser oder Salzwasser. Also es ist extrem resistent und es hat eine rostlösende Wirkung. Das heißt, man kann es eigentlich direkt auch auf leicht rostige Stellen, wo jetzt nicht gerade das so blätterteichartig alles drauf sitzt und abblättert, kann man das auftragen. Also einmal Hochdruckwäsche abtrocknen lassen ein bisschen und Fluidfilm drauf ist super.
Ja, ich erinnere mich noch, als wir damals, wir haben einen gemeinsamen TÜV-Prüfer und der hat einen T3 gefahren und den hat er in NATO matt gerollt. Und wer den T3 kennt, der hat ja so einzelne Sicken, wo die Bleche dann zusammengelötet werden oder geschweißt werden in dem Sinne. Und ich habe den Wagen gesehen, ich habe so gesagt, sag mal, dein Auto ist ja total dreckig da. Und dann sagt er, nee. Ich sag, er hat da Fluidfilm halt in die Hohlräume reingesprüht und das muss sich so auf diese Hohlräume, also auf diese Schweißnähte gelegt haben, dass es aus dem Inneren des Autos in diesen matten Lack gekrochen ist, sodass du da wirklich so einen fettigen, ja, fett muss man fast sagen, wie ein fettiger Film gewesen ist. Und das hat mich total überzeugt, dass das wirklich kriecht, also so in diese Hohlräume rein. Großartig. Genau. Ja.
Und das gibt es in verschiedenen auch Viskositäten. Also das, was wir jetzt aus dieser Sprühdose kennen, das hat so eine Mischform, das hat eine hohe Kriechfähigkeit und hat trotzdem auch eine große Beständigkeit. Also das rutscht, wenn man so will, wenn man das jetzt auf eine senkrechte Fläche sprüht, dann rutscht das nicht gleich weg. Und das hat trotzdem eine gute Kriechfähigkeit. Da gibt es eben in diesem, wenn man das jetzt pur auch in größeren Gebinden kauft, gibt es auch in 1-Liter und in 5-Liter Gebinden. Und dann verarbeitet man das beispielsweise mit einer Rolle oder mit einem Pinsel oder auch mit einer Hohlraumpistole. Und da gibt es dann eben einmal das Fluidfilm NAS. Das ist etwas, kann man sagen, Ketchup-artig, also ist ein bisschen zähflüssiger. Das hat vor allen Dingen eine hohe Beständigkeit, bleibt lange drin. Das bleibt auch über Jahre drin, bleibt über Jahre auch weich, wird immer wieder weich, auch gerade wenn eben Sonneneinstrahlung auf den Körper, aufs Auto praktisch einwirkt. Ne? Und dann wird das immer wieder aufs Neue, auf weich, während andere Wachse oder Hohlraumgeschichten eben mit der Zeit brüchig werden und brissig werden und dann von Wasser unterwandert werden. Also genau dann einen Effekt erzeugen, den man gar nicht haben will. Und das hast du bei Fluidfilm eben nachweislich nicht. Und es wird von wirklich namhaften großen Firmen, eben auch genutzt, ob das Bahnflugbereich, Schifffahrtsbereich, also Ballastwassertanks werden damit ausgekleidet. Und da gibt es dann nochmal so spezielle Sachen und die stelle ich jetzt auch nochmal kurz vor. Und dann gibt es eben nochmal ganz zum Schluss was Schönes, denn wir haben von dem Hersteller, von der Firma Hott, jeweils 1 Liter, also wir haben insgesamt 4 Liter von diesem Fluidfilm, von den beiden anderen Produkten, Hott Multifilm, das erzähle ich gleich nochmal, was das ist, und Permafilm haben wir jeweils 1 Liter, die wir zur Verlosung freigeben können.
Einheit, ich habe eine Frage dazu. Viele Hersteller sagen ja schon, dass sie irgendwie ihren Fahrzeug schon Hohlraum versiegelt verkaufen. So, glaubst du diesen Aussagen oder sollte man es dennoch machen? Und wenn ich es dennoch machen soll oder beziehungsweise machen sollte, wie mache ich das überhaupt? Du sagtest gerade, es ist eine Sprühpistole oder sowas. Gibt es so bestimmte Punkte, wo ich das irgendwie reinlaufen lassen kann? Kann ich es schon irgendwie, weil ich bin echt, ich habe zwei linke Hände.
Lege ich mich da drunter? Sprühe ich das hin?
Also wo mache ich das? Wo gieße ich das rein? Oben rein, unten raus? Also wie mache ich das überhaupt?
Erste Frage. Ja, viele Hersteller haben von Haus aus eben ein Konservierungs-, ein Hohlraumschutz in ihren Fahrzeugen drin. Wenn ich jetzt sowas wie ihr jetzt habt, ne, oder habt T5, da ist natürlich von Haus aus auch klassische Wachskonservierung schon drin in den Hohlräumen. Nichtsdestotrotz lässt die natürlich mit der Zeit auch nach. Und in gerade in so Bereichen, so in den Radkästen, moderne Autos haben ja eben so Innenradhäuser aus Plastik, die kann man abnehmen und dann kann man da drunter sehen, da ist nicht viel. Da ist, das kann man alles schön nacharbeiten und nachkonservieren und dafür ist das also geradezu ideal. Wenn ich jetzt ein Auto habe wie ich, wie so ein Land Rover Defender, der eben von Haus aus einen schwarz gepinselten Rahmen hat und da ist nicht viel mehr dran, dann ist es, selbst wenn er schon anfängt zu rosten, also auch ältere Fahrzeuge, dann ist es immer gut, auch das gerade da eben zu erhalten mit diesen Produkten. Man kann natürlich auch sich andere Sachen nehmen, aber wir haben jetzt mal Fluidfilm am Wickel und ne, da, das ist das, wofür ich mich entschieden habe, weil ich da festgestellt habe, das bewahrheitet sich, was Sie sagen, das ist auch nach langer Zeit, nach Jahren immer noch weich und die Viskosität ist eben immer noch da. Es bildet keine Risse, es trocknet nicht ab, es verdunstet nicht und es ist eigentlich immer noch wie am ersten Tag.
Und ist idiotensicher, weil du es überall raufspritzen kannst.
Aber so, das ist jetzt die Verarbeitung.
Ja, die Frage ist jetzt, muss ich unter das Auto kriechen, muss ich Löcher suchen und stecke ich dann diese Rüsselsonde da rein und drücke einfach drauf oder wie?
Musst die Löcher am Ende suchen. Ja. Oder du kannst dir da natürlich auch irgendwie Hilfe holen, wenn Leute ein bisschen technisches Verständnis haben. Du musst dich aber auch nur mal unter so ein Auto drunter stellen. Nadine, ihr würdet das zum Beispiel, wenn ihr das mal unter euer Wohnmobil geht, dann werdet ihr sehen, dass alle diese Rahmengeschichten, diese Rahmengeometrie, die haben überall Löcher. Das ist auch so, die brauchen auch diese Löcher, weil eben da auch das Wasser zum Beispiel ablaufen muss. Wenn ihr jetzt mal in St. Peter mal auf den Strand fahrt und durch das Wasser fahrt, dann ist natürlich, kommt automatisch oder auch durch Pfützen fahrt, kommt natürlich Wasser, automatisch Spritzwasser in diese Hohlräume rein. So, und das muss natürlich irgendwie auch ablaufen können. Und über diese Zugänge, diese Bohrungen, die in den Rahmen drin sind, kann man an sämtlichen Stellen eben mit Sonde aus diesen Sprühdosengeschichten, wie man das jetzt bei der ganz einfachen Version hat, oder aber eben mit speziellen Sprühpistolen, die kriegt man überall online und kann die dann über Luftdruck, über einen Kompressor, das heißt natürlich dann wieder irgendwo auch Kfz-Werkzeug oder professionelles Werkzeug, kann man das dann einsprühen. Man kann das machen lassen, da gibt es Firmen, die bieten das als Komplettpaket an, so liegt ab 500 Euro aufwärts inklusive Material, da wird eigentlich so ein Fahrzeug, wenn man so will, eigentlich mal auf eine große Plane gefahren, vorher einmal abgewaschen, abgedüst, ein paar Anbauteile abgebaut, wie beispielsweise Radkästen und dann wird das richtig schön ausgesprüht von unten und dann bleibt der einen Tag stehen und alles, was abtropft, kann man wieder einsammeln und im Pinsel eben nochmal auftragen oder anderweitig verwenden. So, und wenn man jetzt ein Auto restauriert beispielsweise, also von Grund auf neu macht und man hat jetzt so Radkästen, die sind schön, alles sauber und rostfrei und man will die so richtig schön konservieren vom Tag 1 an und will das erhalten, dann gibt es eben sowas wie ein Primer, also so wie so eine Rostschutzfarbe und das ist, da kann man eben mit diesem sogenannten Hot Multifilm, hat man eben auch so eine Basis, ist auch eine pastöse ein pastöser Primer, eine Grundierung, ja, die man da aufträgt und die wird praktisch direkt auf den Lack aufgetragen, gibt es in verschiedenen Farben, gibt es in schwarz
ohne oder auch
in transparent, ohne Vorbehandlung. Ja, also auf das nackte Blech, wenn man so will, idealerweise. Mhm. Und wenn du schwarz haben willst, dann sieht das aus wie so ein Chassis-Lack und dann trägst du das auf und es gibt ja auch Leute, die wollen beispielsweise, wenn du jetzt diese Rostoptik oder so diese Naturmetalloptik, dann kannst du das auch in klar da drauf tragen und hast eben einen Schutzfilm da drauf und es bleibt auf ewig da drauf. So, ist nicht abwaschbar, aber du hast den Effekt eines Naturmetalls. Mhm. So, dafür ist dieser Hot Multifilm eben super und dann in Verbindung dann noch mit dem Fluidfilm hast du dann eigentlich eine perfekte Kombination. Dann gibt es noch den Permafilm. Das ist praktisch das, was man auch in Ballastwassertanks von Schiffen verwendet. Also kennen wir alle. Ne, Schiffe, die diese Ballastwassertanks haben, die mit Salzwasser geflutet werden. Also aggressiver.
Oder mit Drogen.
Oder das. Aggressiver geht es kaum. Und da wird selbst auf rostige Bereiche kann man diesen Permafilm auftragen und der sorgt dafür, dass da eben praktisch eine Schicht drauf ist in Verbindung mit dem Rost. Also das funktioniert sozusagen, das reagiert dann auch chemisch miteinander und sorgt eben für eine absolute Deckbeschichtung, die immer weich und immer eben auch, die härtet nicht aus.
Sensationell. Wenn es Salzwasser kann, dann muss ich sagen, dann muss das gut sein. Ja,
genau.
Ja.
So, und das kann man dann eben in den verschiedenen Bereichen, also so, ne, wenn du jetzt beispielsweise Radkästen hast, die permanent vom Rad, vom Dreck natürlich belastet werden, dann trägst du da idealerweise diesen Hot-Multifilm auf, hast eine schwarze Basis, einen schwarzen Lack oder auch beispielsweise auf Rahmen, bei meinem Land Rover wäre es dann eben der Basisrahmen, auf den die Karosserie draufgeschraubt wird. Hot Multifilm drauf, schöner schwarze Oberfläche. Du weißt, die bleibt immer weich, bleibt immer beständig und elastisch und Fluidfilm drauf und hast Ruhe.
Das heißt, die Autos, die ihr jetzt da draußen fahrt, wenn sie fachmännisch nach Reinhards Anleitung konserviert sind, werden noch in 1000 Jahren
theoretisch ist das verwendet. So. Also es gibt auf der Seite auch wirklich sehr informative Produktblätter zu diesen einzelnen Produkten. Da kann man das auch alles nochmal nachlesen. Und
ist ja alles schön und gut, Reinhard. Reinhard, ist ja alles schön und gut. Aber weißt du, wenn du mir jetzt noch sagen würdest, ich kann irgendwie für ganz kleines oder sogar gar kein Geld so ein Ding nach Hause nehmen, dann wäre es interessant. Aber so?
Ja.
Hast du da was?
Ich habe da was.
Nein.
Doch.
Oh.
Wir haben, nein, doch. Oh. Ja, die Firma Hert hat uns freundlicherweise 4 Liter von jeweils einem Produkt, also von jedem Produkt 1 Liter, und es sind insgesamt 4 Liter, die wir zur Verlosung anbieten können. Geil. Und
wie weit komme ich mit einem Liter? Wie weit komme ich mit einem Liter? Kann ich T5 damit auskleiden mit einem Liter?
Du kleckerst doch immer so gern.
Das ist sehr, sehr ergiebig. Also ich würde jetzt mal sagen, alleine du könntest mit einem Liter von dem Fluidfilm, da gibt es eben nochmal Unterschiede. Das eine ist etwas dünnflüssiger, das andere etwas dickflüssiger. So, je nachdem. Aber könntest du dein ganzes Auto einmal komplett praktisch.
Das heißt, wir können 4 Autos vor irgendwelchen Wetter
Sachen schützen. Ja, aber eben für den jeweiligen Bereich. Ne? Also wenn wir sagen, wir wollen jetzt was für die Radkästen haben, wir können das auch splitten. Das habe ich mir sowieso nochmal überlegt, ob wir das nicht auch dann in kleinere Gebinde dann aufteilen. So, ne? Dass wir irgendwie von jedem, dann machen wir ein Paket, so von allen 3 Hauptprodukten. Ne? Genau, einmal an 4 Gewinner, ne? Einmal Permafilm, wir machen Hot Multifilm und wir machen das Fluidfilm in diesen beiden verschiedenen Viskositäten. Machen wir 2 Pakete a 0,5 Liter.
Ich würde mal sagen, das ist ganz gut. Genau wie dieses Gewinnspiel funktioniert, packen wir bei Instagram rein. The Camperman, da findet ihr genau die ganzen Bedingungen, wie ihr teilnehmen könnt und was ihr gewinnen könnt, genau. Und ich glaube, ihr habt sowieso gewonnen, weil beim nächsten Kneipenquiz, wenn es um Korrosionsschutz oder sowas geht, da habt ihr Antworten parat, da werden noch nicht mal Fragen nachgestellt. Also das ist schon
die
super.
Die bleiben so alle geschmeidig und so flüssig, ganz ehrlich. Die Viskosität für immer, forever. Kann man sich selber damit auch einschmieren, dass man so ein bisschen geschmeidig ist? Weil das ist ja Bio, oder nicht?
Genau,
ist
absolut Bio.
Okay. Probieren wir aus.
Der perlt alles.
Läuft dann auch
in die letzte Fuge.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, gut geölt ins Wochenende.
Ja.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nächste Woche wird es auch wieder geil. Und insofern, macht's gut. Bis dann.
War mir ein Fest.
Tschüss, ihr Lieben.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Camperman. Henning und Gerd wünschen gute Fahrt.